Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Katharina Görwens, Gerlinde Gerlach und der Tanz der Tierchen. Mein Name ist Jürgen Volk vom Verlag Du Tinker. Und ich glaube, ich sage mal kurz was zur Autorin, dann können wir aufgrund der Zeit gleich loslegen. Katharina Görwens wurde in Westfalen geboren, war nach der Journalistenschule als Texterin, Lektorin in verschiedenen Münchner Verlagen tätig, blieb den Bayern dann auch treu und zog nach Niederbayern aufs Land. Das ist in dem Zusammenhang wichtig, weil sie nicht nur als Texterin für Udo Jürgens bekannt ist, sondern auch als regionalstimmige Autorin im Hüpper Verlag. Gerlinde Gerlach und der Tanz der Tierchen ist bei uns im Verlag Du Tinker erschienen, weil es bei Pieper nicht so sehr ins Raster gepasst hat. Wenn man da unter die Kommentare im Internet mal schaut, dann steht da, sie ist bekannt für ihre Skulpturen, die Fred Vargas, das Regionalkrimi. Gerlinde Gerlach und der Tanz der Tierchen als Roman ist weniger Krimi und gar nicht regional und deswegen bei Pieper wahrscheinlich durchs Raster gefallen. Umso schöner für uns.
Das Buch heißt Gerlinde Gerlach und der Tanz der Tierchen, weil Gerlinde Gerlach sich verliebt hat in einen Schlagerstar. Und dieser Schlagerstar, den muss sie unbedingt wiedersehen und hat jetzt erfahren, dass ein Elternteil von dem in ein Altenheim gezogen ist. Und in diesem Altenheim schleicht sie sich ein und die ganzen Leute, die dort wohnen, haben eigenartigerweise alle Tiernamen und deswegen heißt es Tierchen. Jetzt stelle ich Ihnen als erstes Fräulein Grill vor. Grußlos schwebte Christa Grill, von allem nur das Fräulein genannt, an ihm vorbei. Wie eine Balletttänzerin, die im Scheinwerferlicht der Sonnenstrahlen für ihren eigenen Schatten tanzte. Der Schatten blieb geduldig, wachsam und allgegenwärtig, klatschte jedoch niemals Applaus. Fräulein Grill ging nur an Sonnentagen vor die Tür. War keine Schattenbildung zu erwarten, so saß sie hinter den Fenstern ihres exquisit eingerichteten Apartments, beobachtete über Engel nach. Als Christa entwichen und hatten Raum geschaffen für mathematische Probleme. Seine Allgegenwart und vergessen hatte. Nur, dass er zwei Probleme saß, hat er selbst nicht zu wissen. Seinen eigenen und den Schatten dessen, den er zu schützen hatte. Es war eindeutig gewesen. Hatte sie zu schützen versucht, was nicht immer einfach war. Sie war gerne Lehrerin gewesen und konnte es nicht fassen, plötzlich pensioniert zu sein. Es kam zu unerwartet. Sie hatte 40 Jahre darum gewusst, aber dann war die Pensionierung mit einem Mal und ohne Vorwarnung da gewesen. Sie hatte keinen Platz mehr an der Schule und auch die Gemeindewohnung, in der sie bis zu diesem Tag gelebt hatte, sollte bis nach der Sommerferien geräumt werden. Für jüngere Kolleginnen und Kollegen, für ihre Nachfolger, die doch nur mit halbem Herzen Lehrer sein konnten, weil die andere Hälfte der Familie gehörte. Fräulein Christa Grill hätte lieber im 19. Jahrhundert gelebt. Damals hatte es ein Heirats- und Familienverbot für Lehrerinnen gegeben. Wie katholische Pfarrer hatten sie nur für die Gemeinde da zu sein. Und Christa Grill fand diese Regelung klug und sinnvoll. Das vertraute sie auch ihrem Bankberater an, den sie noch aus der Zeit kannte, als er ein 6-jähriges, pfiffiges Bürschlein war und bei ihr das ABC lernte. Inzwischen wog er mindestens 120 Kilo, schnaufte beim Sprechen und war Filialleiter der Sparkasse. Schauen Sie sich doch mal die Seniorenresidenz von Wistinghausen an. Liegt gar nicht so weit fort von hier, etwa 20 Kilometer. Ist eine gute Sache, eine Investition in die Zukunft. Wir haben uns auch daran beteiligt und leisten können Sie es sich allemal, hechelte er ihr entgegen und pfiff angesichts ihres Kontostandes. Sie haben ja so gut wie nie einen Cent ausgegeben und dann noch in der Gemeindewohnung gelebt. Keine Urlaube, in den Ferien Kräuter gesammelt und Märchen geschrieben und nie ein Buch gekauft, immer nur aus der Stadtbücherei ausgeliehen. Ja, da sind Sie uns mit gutem Beispiel vorangegangen. Ha, ha, ha. Ehrlich, Fräulein Grill, da haben Sie sich nun wirklich einen stilvollen Lebensabend verdient. Stilvoll war das falsche Wort gewesen, aber Christa Grill war neugierig geworden, vor allem wegen des exotischen Ortsnamens Sittenhag. Das hörte sich nach Gesetz und Ordnung und Tugenden an, und über Tugenden wachten bekanntlich die Engel. Der Hausmeister ihrer ehemaligen Schule kutschierte sie an einem Nachmittag in die Residenz der von Wistinghausen, und dort sah sie, ohne den Hauch einer Vorahnung, ihren Doppelschatten zwischen Anemonen und Backen tanzen und deutete ihn als metaphysisches Zeichen. Hierhin gehörte sie, hier würde sie ihrem Schutzengel begegnen, hier war ihr neues Zuhause, ihr erstes wirkliches Dasein. Bedauerlicherweise gab es in Sittenhag keinen Friseur, der mit einem Messingstiel für sie gab, wodurch jeder wusste, dass gerade dieses sonnenbeschienene Metall der bestmögliche Weg zur Materialisierung von Engeln war. Hermann von Wistinghausen hatte ihr damals versprochen, sich darum zu kümmern. Ein Messingschild an der Eingangstür zum Gut. Es würde niemanden stören. Jetzt fiel es ihm wieder ein und nachdenklich sah er der kleinen Frau mit dem weißen Lockenkopf nach und fragte sich, warum seine Frau mit ihrer adligen Arroganz das Thema Messingschild so gnädig lächelnd übergangen und stattdessen verheißungsvoll von Solitärbäumen gesprochen hatte, in denen sie angeblich schon des Öfteren Engeln gesehen haben wollte. Ausgerechnet Ludmilla von Wistinghausen, die bis zu diesem Augenblick nicht einmal gewusst hatte, wie Engel aussehen würden, falls es welche gab. Dafür besaß sie ein feines Gespür für die Sehnsüchte der ihr Anvertrauten und erfand aus dem Nichts tröstliche Versicherungen, Versprechungen und glücksverheißende Zukunftsvisionen. Engel auf Solitärbäumen. Wenn Hermann ein bisschen zu viel Rotwein erwischt hatte, vermeinte er gelegentlich, zwischen den Ästen der Pflaumenbäume weißgekleidete Wesen zu entdecken, die still ihre Flügel ordneten. Aber dann war er auch immer viel zu müde, um sich darüber mit der Spezialistin für Engelmantik auszutauschen. Das ist schon mal die erste meiner Heldinnen. Dann lernt diese zukünftige Etagendame auf der Suche nach ihrer Schwiegermutter oder ihrem Schwiegervater auch noch Annegret Ammer kennen. Annegret Ammer, diese große, starke Frau mit dem Habitus einer Kapitänswitwe, machte nur nach außen hin einen kräftigen und unerschütterlichen Eindruck. Innerlich war sie ein kleines und geschütztes Mädchen geblieben, das sich sein Leben lang um nichts hatte kümmern müssen. Und ihr Mann genau jene 5 Kinder geboren hatte, von denen sie dann in der Seniorenresidenz abgeschoben worden war. Ihr Alltag Plakate aus Damenkränzchen, Kosmetikerinnen besuchen, Chorgesängen, Kinopremieren, Vernissagen und Bildungsreisen bestanden. Mindestens dreimal wöchentlich war man mit befreundeten Ehepaaren unterwegs gewesen, hatte die Sternerestaurants der Umgebung getestet, sich die neuesten Filme angesehen und die gemeinsamen Urlaube hatten sie anfangs an die italienische Riviera und später in die Karibik geführt. Ihre ganz persönliche Katastrophe begann damit, dass Fürchte Gott Amma, ein Textilfabrikant, plötzlich und ohne Vorwarnung verstarb. Er hatte sich mit seinen 68 Jahren nach dem gemeinsamen Frühstück, von dem sie damals noch nicht wusste, dass es ihr letztes gemeinsames sein sollte, zur Fabrik fahren lassen, dort sein Büro betreten und war ohne irgendwelche Anzeichen von Panik am Schreibtisch zusammengebrochen, war zusammengeplappt wie ein ausgelesenes Buch. Herzinfarkt. Kaum war er beerdigt, begriff Annegret Amma, dass sie nichts hatte, was ihr wirklich gehörte oder auf das sie hätte stolz sein können. Ihre Kinder hatten gute Jobs und waren gemachte Leute, hatten sich ihren Platz in der Welt erobert, aber sie, als Witwe, wurde sie von ihren noch verheirateten Freunden gemieden, als trüge sie Krankheit und Tod in sich und brächte nichts als Unglück über andere Paare. Sie erlebte sich als fünftes Rad am Wagen, saß bei den Geburtstagsfeiern und Jubiläen ihrer so erfolgreichen Töchter und Söhne still, unauffällig und allein auf einem Stuhl im Schatten und wartete darauf, dass der Tag ein Ende nahm. Nur die große Villa war noch ein Land, in dem sie sich zu Hause fühlte. Der Garten mit den Birken. Für jedes Kind hatte Fürchte Gott einen Baum gepflanzt und die vielen unbewohnten Zimmer, voll mit Erinnerungen und ungewöhnlichen Sammlerstücken. Dann hatte der Anwaltssohn als erstes die Fabrik verkauft. Keiner von uns hat Zeit, sich darum zu kümmern. Und der Steuerberatersohn hatte das Geld gut angelegt. Die Architektin-Tochter wollte sich ihr eigenes Haus bauen. Struktur. Die Therapeutin brauchte neue Praxisräume und der Arzt dachte darüber nach, sich eine privat geführte Klinik zu kaufen. Schon war das Vermögen verplant und auch die Villa musste verkauft werden. Annegret Ammer hatte es nicht fassen können. Früher hatte das Geld länger gehalten und nun, ehe sie sich versah, waren fast 7 Millionen Euro verschwunden. Ihre Kinder nannten es investiert. Und empfahlen es auch als gute Anlage, ihre Mutter in der Seniorenresidenz unterzubringen. Wir sind übrigens auch an Gut Wistinghausen beteiligt, versicherte ihr der Steuerberatersohn. Endlich mal ein ordentliches Konzept in unserer Nähe. Du wirst dich dort wohlfühlen. Beteiligung, Anlage, hatte Annegret Ammer in einem Anflug von Widerstand aufbegehrt und festgestellt, mir scheint, es ist eher eine Ablage. Ihr legt mich dort ab wie eine alte Zeitung und ihr werdet mich erst nicht besuchen und später vergessen. Sie hatte so recht gehabt. Aber in dieser Seniorenresidenz gibt es insgesamt 9 Leute und jeder hat so seine eigene Geschichte. Jetzt würde ich Ihnen gern noch die Geschichte von Clemens Bär vorstellen, der immer am Tisch sitzt und sich nie satt ist, der immer nur ein Viertelchen von seinem Teller leert und den Rest zurückgehen lässt. Und die Besitzerin des Seniorenstiftes unterhält sich mit ihrem Mann über diesen Herrn Bär. Es hatte mit seiner Geschichte zu tun, die rückblickend Raum für viele Erklärungen gab. Aus den Andeutungen und Nebensätzen des Herrn Bär hatte Ludmilla sich im Laufe der Zeit eine Biografie zusammengereimt, über die ihr Mann nur staunen konnte und deren Wahrheitsgehalt ihn schon lange nicht mehr interessierte. Denn keine Wirklichkeit konnte so aufschlussreich sein wie die von Ludmilla mit groben Nadeln zusammengestrickten Geschichten. Von einer sparsamen Frau Bär war da die Rede und da ihr Vorname nie genannt wurde, mutierte sie in Hermanns Vorstellung zu einer Bilderbuchbärin mit karierter Schürze, die vormittags arbeitete. Womit Frau Bär ihr Geld verdiente, wurde ebenso wenig erklärt wie Ludmillas Behauptung, dass Frau Bär über hauswirtschaftliche Fähigkeiten verfügte. Das Tragische an der Familie Bär jedoch war, dass es ihr immer an Geld fehlte. Am Monatsende mangelte es im gleichen Maße wie zu Beginn des Monats, Und Herr Bär fragte sich verzweifelt, was mit seinem Geld geschah und wo sein Geld geheilt blieb. Als Prokurist einer Schraubenfabrik verdiente er nicht schlecht. Es gab Momente, da schob er den Schrauben die Schuhe zu, was natürlich albern war. Er genoss es, sich dann hinzustellen und stellte. Jerry konnte das Gefühl sein Brot mit einem verschraubten Gästen, in denen Münzen und Scheine auf die wünschte fast, er würde sie dabei ertappen, wie sie ihrer beider Geld von Bad Bentheim trug. Bei dieser Observierung, für die er eine Woche kostbaren Urlaub opferte, wurde ihm klar, dass sie sich nichts gönnte und nichts Verbotenes tat. Mit einem Pausenbrot und einem Apfel radelte sie zur Arbeit, vor ihm, wusch, und putzte. Immer wenn Otto Hirsch auf seine Hände sah, dachte er an jenen Tag, als sein Arzt ihn eröffnete, er habe eine rheumatische Arthritis im Knie und dürfte sich nur noch dosiert bewegen. Dosierte Bewegung. Einen kleinen Hüberl aus lächerlichem Ball hatte er verschrieben bekommen, den er, der eine Woche lang unnütze Bewegung zu verhindern gewusst hatte, täglich in den Händen hin und her rollen sollte. Und ausgerechnet dieses alberne Trainingsprogramm hatte sein Leben radikal verändert. Denn mit einem derart lächerlichen Ball ließ Otto Hirsch sich nicht abspalten. Beim Austauschen der einfältigen Ball gegen vielfältige Ballspiele war er, wie in allen Situationen seines Lebens, planmäßig vorgegangen und verzichtete in letzter Konsequenz sogar teilweise zugunsten eigenwilliger Andernachtstalkshows, wie er es nannte, auf die ihn bis dato ausfüllende Beschäftigung mit der Korrespondenz zwischen den Herren Bodmer und Schnabel. Da schreibt er eine Arbeit drüber, immer noch, auch jetzt im Rentneralter. Gesprächspartnerinnen seiner Stricknachmittage, die aus modischen Jahrhunderten in jedes Zeitalter waren, besuchte er an jedem Mittwoch. Dick eingepackt saß er schon spät auf der Frühjahrsabteilung, der sie Jürgen Residenz und beschäftigte sich mit dem Zweifel, die ihm in letzter Zeit immer wieder durch den Kopf ging und auf die er verzweifelt nach einer Antwort suchte. Die erste hatte mit Worten, Texten und Inhalten zu tun, die zweite mit dem Stricken. Die Texte seiner Promoventen betraf also Problem Nummer 1, so fragte er sich, wieso sie nicht merkten, welchen Schwachsinn sie verzapften, wenn sie sich ausließen über Themen wie die morphologische Spurensuche anhand des Werkes von Johann Gottfried Schnabel oder über den Einfluss des Windes auf die Ästhetik des Wunderbaren bei Johann Jakob Bodmer. Da hatten sie zwar Themen gewählt, die ihn, Otto Hirsch, interessierten müssten, waren aber gleichzeitig nicht in der Lage, ihre Texte so aufzubauen, dass sie lesbar waren. Sie studierten doch von morgens bis abends, hatten sich durch die Weltliteratur gearbeitet, sich in Zeitschriften und Fachblättern vertieft, um letztendlich vor ihren Computerbildschirmen zu sitzen und Worte aneinander zu reihen, die keinen Sinn ergaben. Sie, die angehenden Germanisten, müssten doch wissen, wann aus Worten ein Text, eine Geschichte, ein Abenteuer wurde. Sie konnten Roman, Essay und Kurzgeschichten analysieren, kluge Dinge über Gedichte von sich geben, aber die geschriebenen Ergebnisse ihres Denkens waren mittelgroße Katastrophen. Als würden sie die Worte wahllos in die Tastatur hacken, darauf hoffend, der Computer möge sie sortieren und ihnen den Platz verlassen. Otto Hirsch öffnete sich auf seine Stricknadeln und befasste sich mit dem Problem Nummer 2. Warum gelang es ihm nicht, Brauten zur Knospe Nopfen, Zeug oder Perlenmuster zu stricken? Warum konnte er nur Bildmuster erschaffen? Das war jetzt Nummer 3. Das hatte ich Ihnen noch nicht und auch nicht, dass ich die Geschichte auflöse. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank, Carolina Görwens. Wir haben es gehört, wir haben ein paar Tierchen kennengelernt. Wie jetzt da ein Mord widerwillen zustande kommt, wie diese Figuren miteinander verwoben sind, das darf man selber lesen in unserem kleinen gelben Buch. Wir haben da drüben jetzt dann keine 250 Gramm Goldbahn liegen, dafür haben wir natürlich Carolina Görwens.
Hallo, liebes Messepublikum, ich freue mich, Sie im Namen des Mitteldeutschen Verlags hier auf der Leseinsel Junge Verlag begrüßen zu dürfen. Und dem Fotografieren als Kunst erzählt. Viel Spaß dabei.
Helene liegt zu Wort kommen. Was der Jude tut, was der von Jude tut. Helene, ich muss für einige Zeit verschwinden. Was ist passiert? Alles. Ich bin ziemlich schnell abgehauen. Ich machte das Radio an und hoffte auf Nachrichten. Aber es kam bloß Musik. Ich nahm den großen Rucksack und begann zu packen. Wo willst du hin? Fragte Helene. Zurück nach La Réunion. Das ist weit weg. Deshalb ja. Ich werde dich nicht sehen. Ich zögerte mit der Antwort. Vielleicht ist das gut so. Für dich vielleicht. Auch für dich. Im Radio kamen die Nachrichten. Ich setzte mich zu Helene aufs Bett und hörte zu. Verschiedene Augenzeugen kamen zu Wort und rekonstruierten den Hergang. Sie sagten, der Unfall wäre im Alma-Tunnel geschehen. Der Mercedes hätte einen Pfeiler gerammt, wäre außer Kontrolle geraten, er hätte die Mauer am rechten Tunnelrand berührt und sich dann mehrfach überschlagen. Der Liebhaber und der Fahrer sollten sofort tot gewesen sein. Der Leibwächter in einem Krankenhaus um sein Leben ringen und die Prinzessin, sie wurde leblos im Heck gefunden, konnte aber wiederbelebt werden. Das jedenfalls behauptete jemand. Helene schaute mich mit geweiteten Augen an. Ich konnte sie im Wrack sehen, sagte ich. Sie lebte noch. Sie schaute einen von uns an. Sie nahm seine Hand und fragte, was ist geschehen? Hast du ihr geholfen? Jemand anderes war bei ihr. Er sagte, bleiben Sie ruhig. Es war ein Unfall. Alles wird gut. Ein Lichtstrahl wanderte über ihr Gesicht. Wirklich die Prinzessin. Was hast du gemacht? Ich stand einfach da. Hast du Fotos gemacht? Ich bin abgehauen. Du hättest ihr helfen müssen. Es gab andere. Ein Arzt war sofort da. Haben die anderen Fotos gemacht? Ich weiß es nicht. Und vorher? Hast du vorher Fotos gemacht? Ja, natürlich. Aber das ist doch meine Arbeit. Weiß James davon? Bestimmt wird er es längst erfahren haben. Alle wissen es. Es kamen erneut Nachrichten. Die Prinzessin war in einer Klinik auf dem linken Seineufer. Nach Angaben der Ärzte litt sie unter einem schweren Schock, einer ernsthaften Verletzung der linken Herzkammer, inneren Blutungen und mehreren Knochenbrüchen. Ich hatte das Notwendigste in den Rucksack gestopft und zog meine Lederjacke an. Ich melde mich, wenn ich angekommen bin. Ich gebe dir meine neue Adresse durch, meine neue Telefonnummer. Jetzt stiehlst du dich wirklich davon. Einfach so. Das ist doch aus einem anderen Grund. Das ist doch wegen Rambouillet. Aber ich, du, wegen Rambouillet. Wovon redest du? Helene schüttelte den Kopf. Du musst nicht gehen. Du hast nichts gemacht. Das wird nicht jeder so sehen. Das ist doch wirklich dein Blut, oder? Ja. Versprichst du mir das? Ja. Dann bleib hier.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.